Buchtenkicker, der Fußballpodcast mit David Schmiedhold und Jasper Warrelmann.
Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Buchtenkicker, dem Amateurfußball-Podcast für Ostdeutschland und Lübeck, zu einer neuen Folge. Die Saison ist fast vorbei, das ein oder andere Spiel findet aber noch statt. Wir haben euch mal so die wichtigsten News zusammengetragen, haben auch nochmal in den Pokal Amateure geguckt, gucken auch nochmal auf die Frauenmannschaften. Also einiges dabei heute. Jasper, ich freue mich, dass auch du wieder dabei bist heute.
Ja, ich hoffe, du hast genauso viel Bock mitgebracht wie ich, David. Es ist irgendwie auch ein bisschen so eine kleine Urlaubsfolge, weil ich jetzt auch am Montag eine Woche verreise und jetzt auch bei Instagram über den Buchtenkicker-Account gesehen habe, dass sehr viele Abschlussfahrten jetzt am Wochenende waren oder auch immer noch stattfinden, weil natürlich durch diesen Pfingstmontag man ein langes Wochenende hat. So dass ich, bevor wir jetzt hier zu den Ligen kommen, auch bei Instagram mal so ein bisschen rumgefragt habe, hey, wo geht's denn hin? So, und was würdest du tippen, David, war die Antwort Nummer 1?
Ja, es muss ja Malle sein, nachdem da wieder alles offen ist, der Ballermann wieder zu besuchen ist. Also wenn ich so sehe, was auf Social Media abgeht, da haben die ein oder anderen Teams sich wieder hin verirrt.
Ja, genau, verirrt, verwirrt und sonstige Geschichten. Ja, in Mallorca natürlich die Nummer 1, aber knapp dahinter war Düsseldorf bei den Antwortmöglichkeiten. die längste Theke Deutschlands, und ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil quasi meine Jungs aus der zweiten aus Pönitz da jetzt auch hingefahren sind. PSV Neumünster habe ich da die Storys auch gesehen. Alle natürlich immer schön mit den Trikots, also saufen im Trikot. Die Geldstrafe wird da... wird da mal nicht so eng gesehen für ein paar Tage. Und zwei Destinationen fand ich noch sehr interessant. Einmal Damp und Pogez.
Oh, aber Damp kenne ich. Meine Damp alte Dorfmannschaft, die machen das jedes Jahr. Die sind auch gerade da. Ich habe auch Videos und Bilder bekommen, die ich ganz schnell wieder aus meinem Kopf streichen möchte. dazu, das führe ich jetzt nicht aus, weil es noch vor 0 Uhr. Also Damp ist mir auf jeden Fall ein Begriff.
Ja, ich musste es erstmal zu meiner Schande googeln, obwohl das ja auch echt nicht so weit von meiner Heimat entfernt ist. Ist für alle, die es vielleicht nicht wissen, so auch für Schleswig, glaube ich. Und da wurde auch mal zum Teil der Landarzt gedreht, die ZDF-Serie. Das ist das Einzige, was ich bei Wikipedia gefunden habe. Und Pogez, da dachte ich zuerst, das könnte auch irgendwie ein Abschnitt des Goldstrands in Bulgarien sein irgendwie. Aber das ist am Ratzeburger See, also sehr umweltfreundlich, könnte man sagen. Das war, glaube ich, die zweite Herren des Eichholzer SV. Kein langer Anfahrtsweg, eigentlich gar nicht so blöd. Und du bist da am See, ist wahrscheinlich auch ganz nett jetzt bei den Temperaturen. Kann man sich ein bisschen abkühlen. Also das so ein bisschen...
Und ist ein bisschen günstiger, mehr Geld für Alkohol da.
Genau, mehr Geld
für... Also ich meine kalte Getränke.
Ja, natürlich. Genau, klar. Genau. So viel dazu zu euren Antworten, hat mich mal interessiert. Und ja, guckt gerne bei uns bei Instagram vorbei. Wir kratzen an den 500 Followern und versuchen da eigentlich jede Woche mal uns mit euch so ein bisschen auszutauschen. Gut, das war es dann zum Thema irgendwie Mannschaftsfahrten. Da wird, glaube ich, auch die nächsten Wochen noch einiges passieren. Ich habe mitbekommen, dass der TSV Pantsov mit 52 Personen nach Mallorca fliegt.
Eigene Chartermaschine gebucht.
Ja, wirklich. Also wahrscheinlich vom Wirt über Betreuer bis zum Spieler ist da alles dabei. Da freue ich mich auch schon auf die Instagram-Stories, wenn es denn welche gibt. Aber es gibt ja jetzt an diesem Wochenende noch ein paar andere Sachen als irgendwie Mannschaftsfahrten. Nämlich am Pfingstmontag ist noch wirklich ein bisschen was los. Und da werden wir euch nämlich, weil wahrscheinlich viele von euch ja auch frei haben, euch ein bisschen was mit an die Hand geben. Und wir starten mit der Jugend. Da hatte David ja letzte Woche schon mit Christian Kröger gesprochen von Eutin 08, dass ihr das nochmal wirklich auf dem Zettel habt. Die spielen nämlich am Montag jetzt um 16 Uhr in Lensahn das Kreispokalfinale der A-Junioren gegen eben die JSG Lensahn-Göhl. Wen das interessiert, nochmal, wer ein bisschen mehr wissen will, kann gern in die Folge der letzten Woche reinhören. Das ist das eine A-Junioren-Finale. Und beim anderen hätte ich gerne Stimme gehabt. Leider hat sich da niemand gefunden. Die Rede ist vom JFV Lübeck. Und da habe ich jetzt nochmal geguckt, das Pokalfinale mir zum Anlass genommen. Die spielen nämlich Montag gegen Groß-Grönau um 18 Uhr. Also theoretisch könnt ihr beide Finals mitnehmen, zeitlich gesehen. Genau, um 18 Uhr spielt da Eintracht Groß-Grönau gegen JFV Lübeck an der Ivendorfer Landstraße in Lübeck. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, ja auch nochmal so ein bisschen die Saison da anzugucken, weil der JFV Lübeck, den gibt es erst seit letztem Jahr, also wurde zur Saison 21/22 neu gegründet von der JFV Hanse Lübeck, die kenne ich auch noch aus meiner Jugend, haben auch immer recht hoch gespielt, und dem JFV Grönau Phoenix. Und ja, ist quasi ein Verein, der nur mit Jugendmannschaften arbeitet, also mit Jungs und Mädchen. Die haben da, ich glaube, für jede Jugend fast eine Mannschaft. Und ja, beim JFV Lübeck läuft es in dieser Saison wirklich sehr gut. 18 Spiele in der Oberliga, ungeschlagen noch. Also 15 Siege, 3 Unentschieden, 48 Punkte. Und man hat 3 Punkte auf den Heider SV. So wie ich das jetzt hier sehe, gibt es noch 2 Saisonspiele. Einmal gegen Altenholz, einmal gegen Hennstedt-Ulzburg, die da auch zumindest auf dem 4. Rang sind. Also wenn man da 4 Punkte aus den verbleibenden beiden Spielen holt, dann ist der Aufstieg, glaube ich, perfekt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da vielleicht auch nochmal eine Relegation gibt. Ja, auf jeden Fall gibt es da noch ein bisschen Fußball. Erstmal Montag jetzt gegen Groß-Grönau, dann am Mittwoch noch ein Ligaspiel gegen Altenholz zu Hause und nächsten Sonntag geht es dann in Hennstedt-Ulzburg um den Aufstieg vermutlich, je nachdem, was der Heider SV macht. Genau, so viel zur A-Jugend, zu den A-Junioren. Also wenn ihr am Montag noch nichts vorhabt und euch vielleicht mal ein bisschen Fußball angucken wollt, unterstützt da die Jugendvereine und guckt euch doch vielleicht mal das ein oder andere Pokalfinale an. Gut, so viel zur Jugend, da sehr viel Erfolg und Spaß an alle Beteiligten am Montag. Und es geht dann auch direkt weiter mit den Happenings, weil auch die Mannschaft des TSV Siems, die Frauenmannschaft, am Montag spielt. Die hatten wir in unserer Frauenfußballfolge im Januar hier. Madeline Gisela war da am Mikrofon als Spielmacherin, Torjägerin, whatever. Und da Siems eben, da die Frauenmannschaft quasi so ein bisschen das Aushängeschild für Frauenfußball in dieser Region sind, habe ich gedacht, schreibe ich ihr doch nochmal und frage, wie sie denn jetzt so auf die Saison ihrer Mannschaft zurückblickt. Bitte sehr.
Der 3. Tabellenplatz ist meiner Meinung nach für eine Mannschaft, die gerne die Aufstiegsspiele bestritten hätte und die gerne in der Regionalliga gespielt hätte, schon enttäuschend. Ich denke, das kann man so sagen. Ja, wir wurden vom Verletzungspech eingeholt. Wir hatten mehrere schwerwiegende und dadurch auch langandauernde Verletzungen. Ja, auch ich konnte die letzten 8 Spiele leider nicht mitspielen, was einen persönlich sehr ärgert, weil man der Mannschaft einfach nicht helfen kann. Ja, am Ende hatten wir leider einen stark minimierten Kader mit vielen Verletzungen, die wir nicht kompensieren konnten. Deswegen ist für mich persönlich das Ergebnis sehr enttäuschend, da ich glaube, dass unter normalen Umständen mehr drin gewesen wäre. Ja, und ich glaube, ich sowie alle anderen aus der Mannschaft auch hätten gerne um den Aufstieg gespielt. Am Ende der Saison steht jetzt noch der Kreispokalsieg, was uns alle sehr gefreut hat und was die Saison schön abrundet. Trotzdem heißt es für mich jetzt, die Saison abzuhaken und nächstes Jahr wieder vorne anzugreifen.
So, also ein bisschen mehr hat man sich da anscheinend erhofft. Am Ende ist Siems da auf dem 3. Platz gelandet, das Rennen gemacht hat Hagen-Arnsburg und auf dem 2. Platz der Kieler MTV. 3. dann eben Siems, aber ihr habt es auch gehört, ein recht dezimierter Kader. Letzten 8 Spiele ist sie ausgefallen, was natürlich da wahrscheinlich der Mannschaft wirklich sehr, sehr wehgetan hat. Ich habe jetzt nochmal geguckt, weil so stehen bei 12 gespielten Partien von Madeline 25 Tore zu Buche. Damit ist, obwohl sie eigentlich so gesehen ja fast nur eine Serie der beiden Hin- und Rückrunden gespielt hat, ist sie trotzdem auf Platz 2 der Torjägerliste und auch mit großem Abstand. Also auf Platz 3 haben wir dann 15 Tore. Ja, aber gut, Hagen-Arnsburg wird jetzt dann aufsteigen, dann hat man nächstes Jahr vielleicht auch wieder eine Spitzenmannschaft weniger, je nachdem, was da runtergeht. Also vielleicht läuft es dann ja im nächsten Jahr ein bisschen besser, dass sie von Verletzungen verschont bleibt und dann auch als Führungsspielerin da ihren Part zu beisteuern kann, dass vielleicht die Damenmannschaft von Siems im nächsten Jahr aufsteigt. So, das war das eine. Gut, der Pokalsieg natürlich auch eine schöne Sache. Und dann am Montag gibt es aber auch hier ein Final Four in Malente. Und da habe ich doch mal Sie drum gebeten, auch noch mal ein bisschen was dazu zu sagen.
Am Montag findet das Final Four in Malente statt. Dort werden die Halbfinalpartien und die Finalpartie ausgetragen. Qualifiziert für diesen Wettbewerb haben wir uns vor 2 Jahren, als wir in der Oberliga Meister geworden sind. Dort nehmen nämlich alle Frauenmannschaften teil, die in ihrer Liga Meister geworden sind. Und dieses Jahr wurde das Feld noch etwas erweitert, da dieser Wettbewerb aufgrund von Corona die letzten 2 Jahre nicht stattfinden konnte. Ja, zu unseren Zielen. Ich denke, wenn man ins Final Four einzieht, dann möchte man das auch gewinnen. Uns ist natürlich bewusst, dass es nicht einfach werden wird, da dort starke Mannschaften vertreten sind und da man sowieso auch niemals jemanden unterschätzen sollte. Ja, trotzdem würden wir uns sehr freuen, wenn wir mit einem Sieg nach Hause fahren könnten.
Also, wir werden das natürlich auch nochmal verfolgen, wie das da ausgeht. Weitere Mannschaften sind Merkur, Hademarschen und die erste sowie zweite Mannschaft vom Kieler MTV. Um 14 Uhr spielt Siems in Malente gegen die Zweitvertretung vom Kieler MTV. Meister der Meisterrunde eigentlich, ganz klassisch, kennt man ja auch von den Herren. Da gab es dann ein Achtel- und ein Viertelfinale. Also eine weitere Option am Pfingstmontag, wenn ihr Fußball schauen wollt. Die Herren spielen auch in Malente, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Weil wir
war
nämlich
auch irgendwie verrückt, wenn man überlegt, vor 2 Jahren dafür qualifiziert. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also eine ganz andere Mannschaft vielleicht schon und was weiß ich, also das ist schon krass.
Ja, aber gut, nimmt man wahrscheinlich mit. Ich meine, Final Four kann man ja sonst vor allem vom Handball irgendwie. Da ist das ja jetzt eher ein Begriff als zumindest jetzt im professionellen Fußball. Da gibt es ja sowas nicht mehr. Wäre eigentlich auch mal ganz witzig, wenn du irgendwie so Pokal-Halbfinals hast. Aber ist wahrscheinlich auch so aus monetären Gründen mit Fernsehrechten und so weiter cleverer, das alles ein bisschen aufzuteilen. Kommen wir nochmal zu einem Pokalfinale, weil ich nämlich letzte Woche dann auch nochmal geschrieben hatte, jo, haben wir irgendwas vergessen, haben wir was nicht auf dem Schirm gehabt? Den Pokal der unteren Mannschaften, weil es da natürlich auch ein Finale gab. Und da habe ich mit dem Oldenburger SV, mit der zweiten Mannschaft, mit Pascal Diori geschrieben, der mir auch ungefähr 2 Sekunden später direkt geantwortet hat. Also danke nochmal für den unkomplizierten Kontakt. Das hat man auch nicht immer. Das ist auch ab und zu mal ein bisschen anders. Und da habe ich ihn dann nochmal drum gebeten, kurz über den Pokalsieg gegen den Syriza SV, die zweite Mannschaft, zu sprechen. Und das hat er gerne getan. Und da hören wir jetzt doch mal rein.
Ja, also das Spiel war sicherlich für uns schwierig. Wir gehen natürlich als haushoher Favorit in so eine Partie gegen einen Kreisklasse C-Verein, der nichts zu verlieren hat. Das hat man auch gemerkt. Die hatten einige gute Kicker. Das ist keine Mannschaft, meiner Meinung nach, die in der C-Klasse was verloren hat. Die haben das gut gemacht. Die haben das auch uns spüren lassen, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir waren super nervös. Man hat den Jungs angemerkt, das ist auch für den ganzen Verein das erste Mal, dass sie in diesem Finale stehen. Das hat man dann auch gemerkt. In der zweiten Halbzeit ist dann so ein bisschen das Tor von Dennis Breuer der Dosenöffner für uns. Beide Tore sind so ein bisschen ähnlich gefallen, dass die schräg links auf den Torwart zulaufen. Und das 2-0 macht dann Enes Gashi. Und danach merkt man auch, gehen denen so ein bisschen die Kräfte aus. Wir hätten, glaube ich, am Ende 7-8 Tore schießen müssen vielleicht. Haben einige vergeben, sind dennoch total glücklich, dass wir das allererste Mal diesen Pokal gewinnen konnten. Ich glaube, das ist ein bisschen auch ein schöner Abschluss gewesen für uns und haben das natürlich danach gebührend gefeiert in unserem Sportlerheim, schön gegrillt, hatten einfach einen tollen Abend. Man hat einfach auch gemerkt, dass nach dieser Auf- und Absaison, nachdem wir zeitweise ja auch oben dran waren und dann irgendwie nach dem Winter nicht so richtig in Tritt gekommen sind, dass uns das zum Abschluss nochmal richtig gut tat, diesen Pokal zu gewinnen. Und ich bin unheimlich stolz auf die Jungs und bin unheimlich stolz, das im ersten Jahr auch geschafft zu haben. Und jetzt wollen wir im nächsten Jahr natürlich nochmal angreifen.
Ja, also auch Respekt an Serez an dieser Stelle, als Mannschaft aus der Kreisklasse C ins Finale zu kommen. Könnte ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich damals erinnern, als wir mit Schabolz in dem Pokal gespielt haben. Ich glaube, da sind wir bis ins Halbfinale gekommen. Und das war, glaube ich, bis dato die, ja, das weiteste Kommen einer Mannschaft aus der niedrigsten Spielklasse. Ja, Glückwunsch natürlich auch in Richtung Oldenburg. Und ich habe dann nochmal gefragt, ja, welche Mannschaften eigentlich auf dem Weg ins Finale aus dem Weg geräumt wurden. Und da hat Pascal uns auch nochmal kurz einen kleinen Abriss dessen gegeben.
Ja, der Weg in dieses Finale war für uns am Anfang, ich sag mal, nicht so riesig herausfordernd. Wir hatten Amtlensern 2, ich glaube, B-Klasse. Oh, hoffentlich ist jetzt keiner böse auf mich. Die haben wir 3-0 ganz souverän geschlagen, ohne große Probleme. Das war eins der ersten Pflichtspiele. Danach hatten wir unsere eigene dritte, die wir 10-1 geschlagen haben. Standesgemäß, sage ich mal. Das war natürlich ein. Ja, für uns am Ende einfaches Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat man dann auch gemerkt. Die haben das wirklich fein gemacht, aber am Ende waren wir qualitativ einfach deutlich besser. In der nächsten Runde hätten wir Fehmarn 4 gehabt. Die sind leider nicht angetreten. Da hatten wir vielleicht so ein bisschen Glück, dass wir am Wochenende davor oder 2 oder 3 Wochen davor haben wir die erste von Fehmarn auswärts geschlagen. Mit 9 Mann haben wir da 4 oder 5-1 gewonnen. Hatten wir ein richtig geiles Spiel. Und im Halbfinale hatten wir dann mit Abstand, das muss man ganz ehrlich sagen, den schwersten Gegner hatten auch, und das war ein richtig gut anzusehendes Fußballspiel, fand ich auch. Gegen Pansdorf 2 haben wir 3-2 gewonnen. Da hat uns sicherlich die Unterstützung von Finn Severin geholfen, der 2 Buden macht und eine sogar auflegt. Er ist am Ende dann für uns der Unterschiedsspieler gewesen, deswegen ist so ein bisschen der Pokalsieg sicherlich auch mit ein bisschen sein Verdienst gewesen. Und jetzt im Finale hatten wir Serez 3, da wussten wir, das ist eine Mannschaft, die hat ja auch Kreisligisten rausgehauen. Also das wussten wir, dass wir es nicht unterschätzen durften und sind einfach froh, dass wir das einfach gepackt haben und so ein bisschen uns auch bewiesen haben, dass wir auch was holen können in die Saison, dass dieses Image der schmuddeligen Zweiten, das hat es sicherlich ein bisschen aufpoliert.
Ja, turbulenter Weg, würde ich mal sagen, ne?
Finn Severin auch hier mal wieder mit ein paar Toren, nicht nur für die erste, sondern auch in der zweiten wieder erfolgreich. Aber mit 9 Mann ein Pflichtspiel gewinnen in der
Ja,
gleichen
nicht so
Liga,
schlecht.
nicht so verkehrt, ne? Also finde ich dann doch schon sehr kurios. Aber ja, gut. Am Ende, gerade mit Pansdorf 2, wahrscheinlich auch ein Liga-Konkurrenten da im Halbfinale ausgeschaltet. Und ja, Glückwunsch da nach Oldenburg. Danke für den unkomplizierten Kontakt. Gerne in der nächsten Saison, wenn wir dann mal wieder über die Kreisliga sprechen, gerne wieder. So, jetzt habe ich, glaube ich, hier relativ lang mir den Mund fusselig geredet, David. Aber wir machen diesen Podcast ja auch zu zweit. Und du
Ja, da war
hast,
ja was.
genau, da war ja was. Und du hast ja, glaube ich, auch noch ein paar Stimmen heute für uns. Was willst du denn hier uns als erstes heute auf dem Silbertablett servieren?
Genau, ich starte mal wieder wie gewohnt, weil so läuft es ja meistens mit der Verbandsliga Südost. Will gar nicht groß auf irgendwelche Tabellenstände eingehen, auf Ergebnisse, auf Auf- und Absteiger, denn dafür werden wir nächste Woche nutzen, um da nochmal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Es geht vielmehr darum, dass ich mir mal so ein paar kleine Stories rausgesucht habe, über die man vielleicht nochmal kurz sprechen kann. Eine davon ansässig beim SVG, bei der SVG Pönitz und da im Speziellen bei Cedric Aßmann, der jetzt sein erstes halbes Jahr hinter sich hat, in Pönitz, kam aus Stockelsdorf, wenn mich nicht alles täuscht. Und genau, den habe ich mal gefragt, wie er denn sein erstes halbes Jahr in Pönitz gesehen hat und wie schnell er sich eingefunden hat und wie zufrieden er auch mit allem ist.
Ja, moin Männer. Freut mich, dass ich schon das zweite Mal bei euch im Podcast mitmischen darf, auf jeden Fall. Ja, zu Frage 1. Ich muss gestehen, ich habe mich doch sehr schnell und auch viel schneller, als ich es erwartet hätte, in die Truppe bei der SVG eingefunden. Mag daran liegen, dass ich ein paar Jungs auch schon im Vorfeld kannte, aber die Truppe macht es einem wirklich sehr, sehr einfach, sich menschlich da wohlzufühlen. Und das spiegelt sich dann halt auch sehr, sehr schnell auf dem Platz wieder. Also dementsprechend zufrieden bin ich auch, was für einen Schritt ich, sage ich mal, mit meinem Niveau bis jetzt machen konnte. Da aber trotzdem immer noch immens Luft nach oben ist. Ich bin an sich zufrieden, wo ich mich gerade befinde. Aber in puncto Spielzeit geht dann natürlich mehr oder sollte mehr gehen. Das sollte halt das Ziel eines jeden Fußballers sein. Und da geht es jetzt in der Vorbereitung ranzuklotzen, dass das nächste Saison ein bisschen mehr wird. Aber alles in allem fühle ich mich sehr wohl dort und habe mich bis jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr gut eingefunden, sowohl menschlich in der Truppe als auch auf dem Platz mit dem dementsprechenden Niveau in der Liga. Ja.
Ja, also erstmal da danke. Man hört vielleicht noch eine etwas müde Stimme, aber nach dem Aufstehen, das Erste, was er gemacht hat, ist uns eine Stimme zu schicken. Von daher riesiges Dankeschön an der Stelle schon mal für dich, Cedric. Ja, also das ist ja das, was man von Pönitz immer mal wieder hört, ne? Ich meine, du bist da ja auch nochmal näher dran. Einfach eine wirklich, ja, ein Team, was zusammenhält, was füreinander da ist und eben auch neue Leute da nicht scheut. Und ja, ich glaube, Cedric hat es auf den Punkt gebracht. Er fühlt sich sehr, sehr wohl und sogar schneller, als er dachte. Von daher richtige Entscheidung getroffen. Jetzt geht es für ihn natürlich sportlich darum, auch nochmal ein bisschen anzugreifen und auch noch mehr Spielzeit zu bekommen. Und dann hat uns ein anonymer Informant darüber in Kenntnis gesetzt, dass Cedric eine kleine, in Anführungszeichen, Ehe mit Oskar Herzog hat. Und da habe ich mal gefragt, was denn die Story dahinter ist und ob das mit einer besonderen Verbindung auf und neben dem Platz zu tun hat.
Und ja, eine Ehe mit Oskar. Ja, könnte man so sagen. Oskar und ich kennen uns echt schon Ewigkeiten. Eigentlich so seit klein, 14, 15 oder so. Haben früher sehr viel Zeit verbracht miteinander. Haben uns dann eine Zeit lang auch, da habe ich zwischenzeitlich aufgehört, Fußball zu spielen. Haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ja, durch Fußball und durch die SVG eben auch wiedergefunden. Und da ist, ja, ich bleibe jetzt mal auf dem Begriff kleben, da ist unsere Ehe wieder so ein bisschen entflammt. Und Oskar war ein ganz, ganz großer Faktor, weshalb ich überhaupt ja, mich mit Pönitz auseinandergesetzt habe. Weshalb Born und ich, also Christian, in Gespräch kam und ich wollte immer noch mal irgendwie mit Oskar zusammen auf dem Platz stehen. Ja, und für mich eine mega geile Nummer, dass wir uns wieder haben, privat wie auf dem Spielfeld. Und ja, macht einfach heftig Laune und ein immenser Wohlfühlfaktor für mich auf jeden Fall bei der SVG.
Ja, also da wurde nicht übertrieben mit einer kleinen Ehe. Also das scheint eine ganz enge Verbindung zu sein. Auch immer wieder eine schöne Geschichte, was du im Amateurfußball hast, dass du dann sagst, ey, ich habe noch mal Bock mit meinem besten Kumpel zusammen zu kicken. Dann lass uns doch irgendwie gucken, dass wir das hinkriegen. Also ja, super schöne Sache. Danke dir, Cedric, für die Stimmen, für die Memos. Und dann sind wir gespannt, was sich in Pönitz und auch in der Verbindung Herzog-Aßmann noch so tun wird in der kommenden Spielzeit. Ich
Ja.
bin gespannt.
Durchaus und dadurch, dass er jetzt auch Phoenix hochgegangen ist, wird es ja auch in der nächsten Saison, glaube ich, echt spannend in der Verbandsliga, weil man da dann
Ja.
wirklich drei, vier Mannschaften hat, die dann irgendwie um den Aufstieg mitspielen werden.
Total. Und dann auch nochmal eine Überraschungsmannschaft dabei und so. Also ich bin echt gespannt. Klar, es kommt ein bisschen drauf an, was kommt runter, wer steigt auch auf, mit was für Ambitionen und so. Ich meine, das spielt auch immer eine Rolle, aber die Liga verspricht wieder einiges. Und du hast es gerade schon angesprochen, Phoenix geht hoch. Und da habe ich mir auch nochmal eine Stimme geholt, und zwar von Gabriel Lopez, der die Hinrunde gecoacht hat, jetzt zusammen das Ganze mit Daniel Safadi macht, der vorher noch bei der Regionalligamannschaft war, die Mannschaft am Ende ja sehr souverän zum Meistertitel geführt hat in der Verbandsliga Südost. Und da habe ich ihn mal gefragt, wie tief man denn bereits in der Kaderplanung steckt, ob man in der kommenden Saison auch erwarten kann, dass man zu den Top-Mannschaften gehört in der Landesliga.
Ja, Mahlzeit, ihr beiden. Ja, Kaderplanung für die neue Saison ist
ja, so gut wie durch. Wir haben noch ein Gespräch offen, sind aktiv tatsächlich auch nicht mehr auf der Suche, haben uns, ja, denke ich, gut verstärkt, auch im Alter sehr, sehr gut verstärkt. Das ist ja das, was wir langfristig vorhaben, eine reine U23 mit der Zeit draus zu machen. Das braucht natürlich, ja, 1, 2, 3 Jahre, bis wir da wirklich diesen kompletten Umbruch irgendwann mal geschafft haben. Haben natürlich auch ein paar Führungsspieler weiterhin in der Mannschaft, die die Jugendspieler auch leiten sollen auf dem Platz, haben, denke ich, uns für die neue Saison sehr, sehr gut verstärkt, haben 6 A-Jugendspieler geholt, davon sind 2 sogar noch junger Jahrgang, haben noch ein paar externe Spieler geholt, die auch in dieses Profil passen, die sehr viel Erfahrung mitbringen, trotz des jungen Alters. Und ja, sind jetzt eigentlich so gut wie durch, zumindest aktiv. Gut, kann natürlich immer mal sein, dass noch irgendwo was runterfällt. Da muss man mal abwarten, wie sich das jetzt die nächsten 1, 2 Wochen entwickelt. Würden dann natürlich nicht Nein sagen, wenn wir da noch irgendwo einen richtig guten Spieler kriegen könnten. Aber im Großen und Ganzen sind wir soweit durch. Ja, Ziele für die neue Saison, ja, ist natürlich immer schwer zu sagen. Haben natürlich viele junge Spieler, die, ja, mal gucken, wie sie eine Liga höher ankommen. Und ja, muss man mal abwarten, was passiert mit der Liga. Wer kommt überhaupt in die Liga? Eutin wird sicherlich runterkommen. Ja, Tulusfelde muss man heute mal gucken, was passiert da. Kommt Rheinfeld auch noch mit runter? Ja, wird auf jeden Fall eine super interessante Aufgabe mit richtig geilen Spielen hier in der Region. Und also, wir haben da schon richtig Bock drauf. Vorbereitungsplan ist fertig, Spiele sind alle abgemacht. Und ja, also, wir gönnen den Jungs auch eine kleine Pause. Von uns aus könnte es ja morgen schon losgehen, aber ich denke, die Pause haben sich jetzt auch alle verdient nach dieser Saison. Und dann schauen wir mal, was nächste Saison geht.
Ja, danke dir, Gabriel, für deine Stimme. Du wirst uns hier in Zukunft auch weiter zur Verfügung stehen. Das freut uns sehr. Das ist immer sehr cool mit dir. Ja, also das Trainerteam ist motiviert. Die Jungs brauchen vielleicht auch mal eine kurze Zeit zum Durchschnaufen. Aber interessant, dass die Kaderplanung tatsächlich schon komplett abgeschlossen ist oder so gut wie. Und ja, ich finde auch das Konzept dahinter, dass man sagt, ey, wir wollen eine U23 aufbauen, genau richtig. Ich meine, wir hatten das in Memos anderer Teams jetzt auch aus der Verbandsliga immer mal wieder, naja, und Spieler von oben und so. Da finde ich die Idee gar nicht schlecht zu sagen, ey, wir wollen hier eine U23 aufbauen, wir wollen unsere Jugend mit einbinden, das hat er ja auch gesagt. Von daher ist das immer eine Challenge, weil junge Spieler, denen fehlt es manchmal an Erfahrung, die es im Herrenfußball dann doch braucht. Jeder, der den Switch von der A-Jugend in den Herrenbereich gemacht hat, kennt das. Da muss man sich erstmal akklimatisieren, aber ich finde es genau den richtigen Ansatz und bin gespannt, wie sie sich behaupten können. Und ja, wir werden sicherlich nochmal nachfragen, was die Ziele angeht, wenn es dann Richtung Ligastart geht. Dann kann er uns nicht mehr so leicht entweichen, was die Frage angeht. Ja, also, so viel zum Thema Verbandsliga. Wie gesagt, Tabelle, Auf- und Absteiger, das machen wir alles nächste Woche, auch nochmal mit ein paar Stimmen hoffentlich. Yes. Da sind wir dran. Und genau, Jasper, ich würde jetzt einmal weiter switchen. Und zwar gehen wir hoch in die Landesliga. Denn letzte Woche haben wir schon mit Hanifi Nesimi Demir gesprochen, der Interimstrainer vom Eichholzer SV, der auch seinen Anteil hatte, als sie letzte Woche das Pokalfinale gewinnen konnten. Aber er bleibt nicht auf der Trainerbank, sondern der Eichholzer SV hat sich um einen neuen Trainer gekümmert. Der wurde jetzt am Freitag vorgestellt. Ohne viel zu erzählen, habe ich Hanifi einfach mal gefragt, erzähl mir mal ein bisschen was zum neuen Trainer, wer er ist, warum ihr euch für ihn entschieden habt und welche Ziele ihr jetzt auch habt. Und würde sagen, vorne auf.
Ja, am Donnerstagabend hatten wir ja dann die Entscheidung getroffen, Tim Kreuzfeld der Mannschaft vorzustellen. Wir haben 2 positive und lange Gespräche mit Tim geführt. Er hat sich auch direkt mit Michael Ahrens, unserem zukünftigen Co-Trainer, auch getroffen oder gesprochen, besser gesagt. Hier war das Gespräch auch gut. Die sind auch zum Entschluss gekommen, dass sie ähnliche Vorstellungen vom Fußball haben. Wir sind davon halt einfach überzeugt, dass das der richtige Trainer ist für die kommende Saison ist oder für die kommenden 2 Jahre. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass der Trainer seine Handschrift versucht, jetzt auch aufzudrücken auf diese Mannschaft. Wir haben viele, viele gute Fußballer in unserer Mannschaft und diese müssen jetzt einfach auch wieder zusammenrücken, denn die Rückrunde war auch von der Mannschaft nicht zufriedenstellend. Also da kann man jetzt auch nicht in irgendeiner Form die Schuld beim Trainerteam unbedingt suchen, sondern der Ehrgeiz hat auch ein bisschen gefehlt. Das haben die Jungs auch mehrfach selber auch in Frage gestellt. Ja, und Tim wird doch hoffentlich nochmal rauskitzeln, ne, und den Spielwitz dazu bringen. Deswegen sind wir zum Trainerteam Ahrens und Kreuzfeld gekommen und freuen uns über diese Zusammenkunft der beiden Trainern. Andreas Minge wird ja das Torwarttraining bei uns übernehmen. Der kommt von Phoenix Lübeck. Das heißt, dementsprechend ist die Mannschaft nächstes Jahr mit 3 Trainern direkt und 2 Betreuern mit 5 Leuten im Staff sehr, sehr gut aufgestellt. Unser Ziel muss es sein, vielleicht wieder so auch in die Saison zu starten wie in der vergangenen Saison und das dann auch länger aufrecht zu halten, einen besseren Tabellenplatz als in der letzten Saison zu erreichen. Wir haben furios angefangen mit 10 Punkten aus 4 Spielen, haben denn leider aus 14 Spielen nur noch 8 Punkte geholt. Das ist einfach nicht zufriedenstellend für uns mit dem, was wir können, mit dem, was wir abrufen müssen. Sag ich mal, hätten wir auch gut Platz 4 oder 5 erreichen können in der jetzigen Saison. In der nächsten Saison geht es einfach darum, besser als Platz 7 zu erreichen. Die Liga wird sehr interessant. Die Liga wird mit sehr, sehr vielen guten Mannschaften dazukommen. Eventuell kommt noch Rheinfeld aus der Oberliga runter. Wir werden uns da auch wieder strecken müssen. Wir müssen aber an unserer Fitness arbeiten, wir müssen an unserer Motivation arbeiten. Die Jungs sind da gut davor, da haben sie im Pokal auch, wie gesagt, vergangene Woche schon bewiesen, dass sie das immer noch können. Auch im Derby gegen Rapid haben sie es wieder abgerufen. Wir möchten einfach nur, dass die Mannschaft im nächsten Jahr das auch wieder abruft und das über einen längeren Zeitraum und wenn es geht sogar über die Saison. Und besser als Platz 7 wäre schon mal wirklich ein Anfang für uns und so hätten wir uns auch in der Landesliga etabliert. Ich denke, dieser Kader, so wie der ist, inklusive Trainerteam ab jetzt, gehört auch definitiv in diese Liga und auch eine gute erste Hälfte eventuell. Dementsprechend müssen die Jungs einfach nur Gas geben und darauf freuen wir uns.
Ja, also So viel zum Thema neuer Trainer. Es wird also jetzt auch tatsächlich einfach versucht, da wieder Struktur reinzubringen, jetzt mit einem neuen Co-Trainer, auch mit einem neuen Torwarttrainer, auch der von Phoenix kommt. Da wird man also ein bisschen ranklotzen. Ich finde es ganz interessant, dass er auch die Kritik äußert, aber die Mannschaft das ja auch schon selber erkannt hat, dass die Rückrunde sicherlich nicht das war, was drin war. Ich meine, die Hinrunde waren tatsächlich sehr, sehr stark. Und man kann gespannt sein. Jetzt muss sich die Mannschaft schnellstmöglich den Trainer kennenlernen. Sicherlich auch der ein oder andere Neuzugang und Abgang irgendwie, damit muss gearbeitet werden. Und dann sind wir mal gespannt, was möglich ist. Und bedanke mich auch beim Eichholzer SV, dass ihr uns da tatsächlich, seid ihr proaktiv auf uns zugekommen, habt gesagt, hey, wir stellen am Donnerstag, Freitag, den neuen Trainer vor, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne was, eine Info von uns haben. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ja, Jasper, die Landesliga wird uns noch mehr beschäftigen. Ich meine, nicht nur durch den Aufstieg von Phoenix Lübeck 2, aber auch der Eichholzer SV wird immer weiter in unserem Blickpunkt bleiben.
Auf jeden Fall, da hatten wir auch letzte Woche über Travemünde gesprochen, auch gegen genau. Ende der Folge, weil es da ja jetzt eine Spielgemeinschaft geben wird. Also wen das nochmal interessiert, der kann da auch gerne nochmal in die letzte Woche reinhören. Wir haben ja immer in der Folgenbeschreibung die Zeitmarken, also da kann man dann einfach nochmal kurz reinklicken, sollte man das verpasst haben. Und ja, beim Eichholzer SV, ich erinnere mich noch dran, da hatten wir recht früh in dieser Saison mit Sebastian Wenchel gesprochen und da gab es nämlich immer so kuriose Ergebnisse. Weißt du noch, weil die dann so irgendwie 6-3 und 4-4 und da hatte man echt zu Beginn der Saison einen relativ guten Lauf in den ersten 5-6 Spielen und danach hat man sukzessive abgebaut. Aber ja, mal sehen, wie es nächstes Jahr wird. Ich freue mich auch, dass mit Phoenix dann noch eine vierte Mannschaft für uns relevante Mannschaft in der Landesliga ist. Dann wird man da, denke ich, auch noch häufiger immer mal reingucken, weil es dieses Jahr ja immer so war, wir haben mal ab und zu reingeguckt, wenn sich was angeboten hat. Travemünde, Corona-bedingt, viele Spiele dann auch lange nicht machen können. Wir geloben Besserung für nächstes Jahr, auch weil dann für uns da ein bisschen mehr dabei ist. glaube ich einfach mal.
Ja, Jasper, aber es ist nicht so, dass schon alles durch ist, sondern in deiner heißgeliebten Oberliga und was die Oberliga-Teams betrifft. Steht da noch was aus? Ist da noch irgendwas offen, was du uns vielleicht berichten musst?
Gute Frage. Ihr habt es ja im Kopf. Wir haben letzte Woche ausführlich über Preußen-Rheinfeld gesprochen, weil das alles nach wie vor ein bisschen unklar ist. Also auch wenn man jetzt bei fußball.de reinguckt, zuletzt die Presseberichte verfolgt hat, wurde das Spiel zwischen Eutin 08 und der SV Frisia Risum Lindholm noch nicht neu angesetzt. Frisia hatte das angeboten, weil ja der Hintergrund ist, dass die theoretisch ein Spiel weniger haben als Rheinfeld und weniger Punkte haben, aber dass, wenn man das auf die Spiele hochrechnet, eben ein bisschen drüber sind. Aktuell hat Frisia 1,47 Punkte pro Spiel und Rheinfeld 1,44 Punkte. So, also das ist wirklich super, super eng. Eine Möglichkeit wäre natürlich, wenn Todesfelde den Aufstieg schaffen sollte, geht keiner von beiden Teams runter, dann hat man sich da umsonst Gedanken gemacht, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber aktuell warten wir dann noch auf eine finale Entscheidung, was denn da geschehen wird, ob das Spiel nur angesetzt wird. Ich glaube eher nicht dran, aber gucken wir mal, wie das da noch irgendwie geregelt wird, weil das wäre ansonsten wirklich sehr, sehr bitter für Preußen-Rheinfeld. Konnten sich auch, glaube ich, am letzten Spieltag theoretisch noch für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Haben dann, ich glaube, relativ spät damals noch die Gegentore gegen Eichhede bekommen. Dann gehst du in die Abstiegsrunde mit einer eigentlich ganz guten Ausgangslage und musst am Ende vielleicht einfach durch so einen blöden Koeffizienten runtergehen. Ja, ich würde es Ihnen nicht wünschen. Da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Und bevor wir zur Oberliga, Regionalliga, Relegation kommen, auch nochmal hier der Verweis auf Spiele am Montag, am Pfingstmontag. Es geht nämlich auch für die Herrenmannschaften ins Final Four. Wie beim TSV Siems, wie bei Madeline Gisela findet das Ganze in Malente statt. Und da sind nämlich unter anderem der Oldenburger SV und der TSV Pansdorf zugegen. Pansdorf profitierte davon maßgeblich von der Relegationsansetzung von Todesfelde, weil die nämlich am Mittwoch theoretisch gegen Pansdorf gespielt hätten. Das ist ausgefallen, wurde für Pansdorf gewertet, wurde abgesagt. Und so spielt man da um 14 Uhr gegen Hennstedt-Ulzburg und vorher um 12 Uhr spielt der FC Kilia Kiel gegen den Oldenburger SV. Hat hier nämlich den Hintergrund, dass Pansdorf ja zum Beispiel aus der Landesliga vor Corona aufgestiegen ist oder ja, eigentlich während Corona, da wurden dann viele Spiele abgesagt. Halt auch diese Meister der Meisterrunde, das Finale findet dann natürlich im Nachgang danach dann auch noch statt. Also 12 und 14 Uhr, Sportschule Malente, guckt da vorbei, falls ihr noch keine Termine irgendwie habt. Ja, so viel zum möglichen Abstieg, so viel zur Final Four Meister der Meisterrunde. Jetzt kommen wir nochmal zur Relegation. Da gab es unter der Woche ein Spiel, Todesfelde verliert 2:0 beim Bremer SV am Mittwoch. 19.30 Uhr war das Spiel. Ja, ich finde es nach wie vor sehr unglücklich angesetzt. Unter der Woche sollte man, finde ich, keine Relegationsspiele machen. Zumindest nicht, wenn das alles so in dem Bereich ist, wo die meisten Leute arbeiten, weil du da wirklich als Auswärtsmannschaft echt einen massiven Nachteil hast. So, du musst dir da wahrscheinlich frei nehmen und fährst dann irgendwie nachmittags los. Gerade Todesfelde Bremen ist natürlich auch nochmal eine Strecke, das ist nicht um die Ecke. Also finde ich sehr, sehr fragwürdig. Das zweite Spiel war Emden gegen Concordia Hamburg. Da hat Emden mit 3:1 gewonnen. Kickers Emden natürlich der renommierteste Verein von diesen Vieren. Momentan sieht die Tabelle dann wie folgt aus. Kickers Emden 6 Punkte, Bremer SV 3 Punkte, Concordia und Todesfelde 1 Punkt. Und am heutigen Sonntag, wie gesagt, wir nehmen die Folge heute sehr früh auf, gibt es dann eben das Entscheidungsspiel für Todesfelde. Man spielt gegen Kickers Emden, die bisher beide Spiele gewonnen haben. Ja, es gibt so ein paar Konstellationen. Also du musst wirklich gewinnen und hast dann auch noch das schlechtere Torverhältnis. Also selbst bei einem Sieg mit 4 Punkten, musst du eigentlich auch noch darauf hoffen, dass Concordia Hamburg gewinnt und also gegen den Bremer SV und auch noch niedriger gewinnt als du selbst. Bei einem Unentschieden hätte wahrscheinlich der Bremer SV zum einen das direkte Duell gewonnen und zum anderen die bessere Tordifferenz. Also schwierige Situation für Todesfelde. Wir drücken natürlich die Daumen, dass da irgendwie alles zum Guten ausgeht, man da irgendwie den Bock umstößt, aufsteigt. Aber ja, auch hier nochmal ein Verweis an die Planer, die Verantwortlichen, die Funktionäre. Leute, packt doch bitte alle Relegationsspiele irgendwie aufs Wochenende, dass du da als Auswärtsmannschaft nicht einen massiven Nachteil hast. Am Ende kriegen da 2-3 Leute vom Arbeitgeber vielleicht nicht frei.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja auch nicht alles Profis. Ne? Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sie dann frei bekommen und spielen können.
Ja, nee, also finde ich wirklich auch sehr, sehr mau. Und drücken da unter anderem natürlich Marco Payong, Torjäger, Timo Gottmann, Liga-Manager, da die Daumen, die hier auch beide schon im Podcast waren, allen anderen natürlich auch. Und dass der Regionalliga-Aufstieg da nach Schleswig-Holstein geht und wir nächstes Jahr eine weitere Mannschaft aus SH in dieser Regionalliga Nord begrüßen dürfen. Mal sehen, was da heute noch bei rumkommt. Wie gesagt, ab 15 Uhr fahrt da sonst hin nach Todesfelde, unterstützt. Oder ansonsten über Social Media wird man es natürlich auch verfolgen. So viel zur Relegation in die Regionalliga. Hast du noch was Relevantes aus der Regionalliga für uns?
Ja, die Saison ist ja schon durch. Wir haben letzte Woche schon über den DFB-Pokaleinzug vom VfB Lübeck gesprochen und dass es Hansa Rostock geworden ist. Also keine lange Fahrt für die Kogge. Interessantes Duell, ich freue mich einfach drauf, an der Lohmühle so ein Duell zu haben, überragend. Deswegen habe ich einfach nur mal geguckt, was denn beim VfB Lübeck gerade so im Kader passiert, denn ich meine, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, nach der letzten Saison und dem Abstieg aus der dritten Liga wurde gefühlt der ganze Kader ausgetauscht und auch jetzt bleibt das Stühlerücken nicht aus. Ich habe mir mal so die neuesten Neuzugänge, die in den letzten Tagen bekannt gegeben wurden, mal angeschaut. Das ist zum einen Favas Kasimou, der kommt aus der U19-Bundesligamannschaft des HSV. 19 Jahre alt, Innenverteidiger, hat auch schon ein Spiel für die U23 gemacht, war zwischenzeitlich auch Kapitän der U19 beim Hamburger SV. Also da einer, vor allem für die Zukunft, talentierter Abwehrspieler. Sind mal gespannt, was man von dem erwarten kann. Auch einer aus der eigenen Jugend hat es geschafft, Lasse Jetz, der jetzt fest im Kader der ersten Mannschaft ist, auch für die Defensive eingeplant. Manuel Farona Pulido kam aus Münster, von Preußen Münster, vom Regionalligisten. Ist ein vielseitig einsetzbarer Außenbahnspieler, kommt übers Tempo, quirlig, also von daher auch nochmal eine wichtige Verpflichtung, was die Offensive angeht. Und ein Rückkehrer, da werden sich einige Fans des VfB freuen, Marvin Thiel, der nach der letzten Saison auch zu Preußen Münster gewechselt ist, kommt nun wieder. Ist auch ein Eigengewächs tatsächlich des VfB, also da auch nochmal eine schöne Geschichte. Da wird aber noch einiges passieren, denn nach dem Pokalsieg und dem Einzug in den DFB-Pokal haben einige Spieler ihren Abschied bekannt gegeben, beziehungsweise der Verein verabschiedete insgesamt 12 Spieler, unter anderem Samuel Abifade, der in der dritten Liga anheuert, Nathaniel Amamu, Aaron Ingi Andreasson, Calvin Brackelmann, Mateusz Ciapa, Malek Farkro, Finn Kliszecki, Robin Krolikowski, Gregory Kujsz, Julius Schmid, Kaniwa Usun und auch Cemal Cesar, den man ja aus St. Pauli geholt hatte. Auch er wird den Verein verlassen. Da sind einige Stammspieler dabei. Von daher ist es wieder ein großer Umbruch. Den Umbruch diesmal ohne Sportdirektor Rocco Leser. Der wurde bereits verabschiedet. Und es wird jetzt ab der neuen Saison oder ab jetzt für Phoenix Lübeck, für den Stadtrivalen tätig sein. Und da in einer gewissen Art und Weise Beraterfunktion tätig sein. Von daher steht beim VfB wieder ein großer Umbruch an. Letzte Saison haben sie es wirklich gut hingekriegt. Für einen ganz großen Coup hat es noch nicht gereicht. Aber wir erinnern uns auch, nach dem Abstieg haben sie sich 2 Jahre gegeben, wenn mich nicht alles täuscht, 2 oder 3.
2 Jahre.
Egal, ob zwei Jahre waren es, dann kann man gespannt sein, was da jetzt alles noch an die Lohmühle wechselt und in der nächsten Saison, inwiefern dann angegriffen werden kann.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt gerade auch, wenn du in die dritte Liga aufsteigst, also eigentlich hast du wirklich mal ein bisschen Planungssicherheit, erst wenn du in der dritten Liga etabliert bist, dass du mal wirklich länger als ein Jahresverträge machen kannst. Ich meine, man hat es ja auch beim Aufstieg in die dritte Liga gesehen. Boland hat man einen 2-Jahres-Vertrag gegeben, ligaunabhängig, weil man auch wusste, auch wenn du wieder runtergehst, das ist ein wichtiger, wichtiger Eckpfeiler, der ist jetzt auch schon 34, 35, der wird dann jetzt auch nicht nochmal die zweite Liga anstreben oder so. Aber sonst, dann hast du Leute wie Abi Fabe, der auch wirklich, hätte ich gesagt, der herausragende Spieler eigentlich bei Lübeck dieses Jahr war. Zumindest, was man immer so mitbekommen hat, wenn du hier drüber berichtet hast, dass der eigentlich immer geknipst hat. So einer geht dann in die dritte Liga, der natürlich vielleicht auch nochmal eine Liga höher spielen kann. Eine Personalie habe ich mir da noch angeguckt, was ich auch ein bisschen bitter fand. Patrick Hopsch. So.
Ja,
genau.
Das habe ich auch
gesehen. Hast du auch gesehen,
ne? Was jetzt kommt.
Genau, Sohn des früheren Bremer Stürmers, der auch in der ersten Liga damals einige Buden gemacht hat. Der ist nämlich mittlerweile unter den Fittichen von Sandro Wagner bei Unterhaching und hat in der Regionalliga Bayern in 37 Spielen 28 Tore gemacht. So.
Ja, richtig stark. Aber man muss dazu auch sagen, er hatte beim VfB auch disziplinarische Gründe.
Ja.
Ne? Er durfte dann eine Zeit lang nicht mittrainieren. Also das darf man, glaube ich, dabei nicht vergessen. Aber ja, die Quote ist nicht von schlechten
Eltern. Ja, obwohl man da auch sagen muss, ich habe es auch noch im Kopf, da gab es ja, glaube ich, 3, 4 Leute, die dann da suspendiert wurden. Weiß man auch immer nicht, wenn du unten drin bist, ob das dann auch manchmal so ein bisschen Aktionismus ist. Und man da.
Ja,
dann,
also ich glaube, da sind wir zu weit weg,
ja,
ne?
Ja, genau.
Aber auf jeden Fall gab's da Unruhen. So.
Ja, ja.
Und ja, ich meine, in der dritten Liga hat er nicht so geknipst, wie man sich das erhofft hat. In Unterhaching hat es jetzt überragend funktioniert. Von daher, sind wir mal gespannt, was nächste Saison geht unter Sandro Wagner. Aber ich meine, wenn man natürlich einen Weltklasse-Stürmer als Trainer hat, dann muss man ja auch liefern, ne? Da geht es natürlich nicht anders.
Ja. Ja, ich gehe hier gerade noch mal einmal kurz, kann man sich das hier direkt anzeigen lassen? Ja, also ich sehe gerade Leistungsdaten, also bei Lübeck in 51 Spielen 16 Tore. Wie gesagt, Unterhaching, ich habe es hier gerade noch mal geöffnet, gerade in der Rückrunde echt viele Tore geschossen, alle 105 Minuten Treffer, also wirklich eine sehr gute Quote, ein Hattrick auch geschossen, also ja, ist auch manchmal einfach ein bisschen Glück, dass man vielleicht, ja, weiß ich nicht, wenn du so einen Spieler am Ende hältst, aber ja, ist sehr viel Wenn und Wäre, fand ich nur nochmal erwähnenswert, dass der dann wirklich Torschützenkönig da geworden ist, auch in der Regionalliga. So einen gibst du ab, hätte dir sicher gut zu Gesicht gestanden, aber wir werden dann auch beim VfB in der neuen Saison das verfolgen. Ich werde mich da bemühen, gegen Rostock irgendwie auf der Pressetribüne zu sitzen. Hat ja gegen Phoenix auch geklappt. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht holen wir dann auch noch mal 1, 2 Experten ran, gerade für das Rostock-Spiel.
Wir sind schon im Plan.
Genau, wir sind da schon in Planung, dass wir euch da auch mal echt einen interessanten Einblick geben können.
Ja, und dann werden wir auch noch mal Bescheid sagen, ne? Also nächste Woche hört ihr uns auf jeden Fall. Jasper und ich werden sicherlich auch noch mal das eine oder andere Woche mal ein bisschen Päuschen machen, aber sobald wir da in die Planung gehen, sagen wir euch natürlich Bescheid und freuen uns jetzt erstmal, dass es noch weitergeht und wir noch ein bisschen die Rückblicke wagen dürfen.
Genau. Also nächste Woche hat David erstmal den Bärenanteil der Arbeit mit seiner Verbandsliga. Ich werde dann natürlich auch noch mal ein bisschen mich umgucken, ob ich vielleicht auch noch mal 2, 3 Sachen zu beisteuern kann. Die Woche danach bin ich wiederum verstärkt gefragt mit den Oberligen. Gerade wenn dann auch mit Rheinfeld alles geklärt ist, mit Todesfelder alles geklärt ist, dass man da noch mal einen Strich drunter ziehen kann. Und ja, 2 Anmerkungen habe ich noch, Vorsätze zur neuen Saison, zu unserer 2. Staffel mit dem Buchtenkicker, dass wir dann auch immer mal gucken werden, dass man vielleicht mal interessante Leute ans Telefon bekommt, mal vielleicht so eine Viertelstunde schnackt. Ich habe da zum Beispiel einen Neuzugang des TSV Pansdorf gesehen, der in Amerika so ein Fußballstipendium ein Jahr gemacht hat, da Fußball gespielt hat, irgendwie anscheinend nebenbei studiert hat. Das wäre zum Beispiel mal eine Sache. Aber auch vielleicht Leute, die andere interessante Sachen aus unserer Region rund um den Fußball machen. Deswegen, wenn ihr selbst da irgendwie was habt oder irgendwen kennt, der mal in Frage kommen würde, meldet euch da doch gerne. Das werden wir zur nächsten Saison immer mal in Angriff nehmen, dass man vielleicht unter der Woche nochmal hier und da einen kleinen Plausch hochlädt. Und die 2. Anmerkung, wir machen ja nächstes Jahr weiter. Werden auch weitestgehend auf Werbung verzichten. Haben hier so einen kleinen Spenden-Link. Da könnt ihr 2,50 Euro oder 5 Euro an uns spenden. Das kann einmalig sein oder das kann so eine monatliche Mitgliedschaft sein. Also einmal am Wochenende auf ein kleines Bier in der Kneipe verzichten und die Unterstützung für uns ist schon drin. Wir würden uns sehr freuen. Bisher haben wir einen Unterstützer da schon gewinnen können. Vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt gebe ich noch mal kurz die letzten Worte an dich, David, wenn du noch irgendwas für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier hast.
Nö, ich habe schon alles gesagt, aber ich freue mich. Schön, dass wir es heute wieder geschafft haben, auch mal ein bisschen früher rauszukommen. Und genau, jetzt wird es hier kurz laut im Hintergrund, ist warm, dann müssen die Türen aufgemacht werden. Ich freue mich auf nächste Woche, Jasper, und ich glaube, jetzt reicht's auch. Wir sind schon über unsere Zeit rüber. Ich wünsche dir was. Erfolgreiche Woche. Wir hören uns.
Danke, wünsche dir auch.
Nächste Woche Sonntag.
Mach's gut, David. Tschüss.
Ciao.
Buchtenkicker jeden Montagmorgen nach dem Spieltag.